Manchmal, da wird mir alles zu viel. Kennt ihr diesen Gedanken? Hattet ihr schon mal, dass ihr so an einem Punkt im Leben wart, wo ihr gedacht habt, also jetzt reicht's. Wenn jetzt noch was dazukommt, dann platzt alles auseinander. So Situationen, wo man sagt, da hat sich einfach alles völlig verkeilt. Wie konnte ich nur in diese Lage überhaupt kommen? Das fing doch alles so harmlos an, da habe ich vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen und dann kam das nächste, das habe ich gar nicht vorausgesehen und plötzlich war ich da so fest gefahren in der Situation, ich komme da nicht mehr raus. Und dann kommt der Gedanke, ich will einfach nur noch weg. Ich will hier einfach nur noch raus aus dieser Situation. Das war die Situation, in der Hagar steckte, hier in unserer Geschichte, die Heidrun uns vorgelesen hat. Sie war in diese Situation völlig unverschuldet geraten. Es ist ja nicht ihre Entscheidung gewesen, da dieses komische Konstrukt da zu machen, irgendwie ein Kind zu zeugen für ihren Herrn, ihren Besitzer, den sie da gehört. Abraham ist ja auf sie zugekommen und hat gesagt, lass uns das so machen. Sarah wusste das, hat das sogar vorgeschlagen. Also sie hat da nun wirklich keine Schuld. Sie ist in diese blöde Situation für diese blöde Situation nicht verantwortlich, aber sie ist der Hauptleidtragende. Sie wird da jetzt plötzlich gemobbt, obwohl sie gar nichts dafür kann. Ist Sarah jetzt stinkesauer auf sie, obwohl Sarah das selber vorgeschlagen hat, und macht sie fertig. Das ist großes Unrecht. Und da kommt sicherlich bei Hagar der Gedanke, ich werde hier überhaupt nicht gesehen. Das kann ja wohl nicht sein. Mir wird gesagt, dass ich das tun soll, dann tue ich das und dann werde ich fertig gemacht, weil ich es getan habe. In so einer Situation, da wünscht man sich einen Anwalt, der aufsteht und sagt, pass mal auf, Abraham, also so geht's nicht. Mal ganz ehrlich, also diese bescheuerte Idee überhaupt zu haben, das ist schon ein Ding, ja? Dass du das von so einer jungen Frau verlangst. Aber dass das dann nachher schief geht, das ist jedem klar. Aber da musst du die Verantwortung für tragen. Da kannst du doch nicht ihr das aufbürden. Also bist du noch ganz klar im Kopf. Aber so einen Anwalt gibt es nicht. Das ist vor, 4500 Jahren passiert. Patriarchalische Gesellschaft. Da war eine Sklave nix. Und wenn die Leute über ihr gesagt haben, du bist schuld, da war niemand, der aufsteht. Hagar fühlt sich nicht gesehen, völlig zu Recht. Kennt ihr auch das Gefühl, ich werde nicht gesehen? Natürlich nicht in dieser Situation, solche Situationen gibt es glücklicherweise nicht mehr. Wie gesagt, patriarchalische Strukturen, die sind in Deutschland zumindest glücklicherweise vorbei. Aber das Gefühl ist geblieben, ja? Ich werde nicht gesehen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Da ackert man vielleicht zu Hause mit den Kindern und hat so viel zu tun und es ist so anstrengend. Und man hat das Gefühl, das sieht doch keiner, das schätzt da keiner wert. Ich stecke da so viel rein. Ja? Oder um auch mal andere Seite zu Wort kommen zu lassen, ich acker hier auf der Arbeit, verdiene Geld für die Familie. Wer schätzt das wert? Ja? Das wird einfach nur genommen und ausgegeben. Ich fühle mich nicht gesehen. Das ist, denke ich, ein Gefühl, was jeder auch so ansatzweise zumindest kennt. Und es ist ein mieses Gefühl. Und dieses Gefühl hält man auf Dauer auch nicht aus. So wie bei Hagar. Die lief dann einfach weg. Sie hat gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten. Ja, mir ist so ein Unrecht passiert und ich werde hier fertig gemacht. Ich nehme mein Kind und ich renne einfach los. Habt ihr daran schon mal gedacht, einfach wegzulaufen? Zu sagen, oh, das wäre schön. Ich setze mich einfach in den Zug und fahre nach irgendwo hin, wo mich keiner kennt. Hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann, nicht hier natürlich, aber der hat mir erzählt, wie es in seinem Leben so verkeilt geworden ist und wie es schwierig ist. Und dann hat er gesagt, oh, manchmal, Niklas, manchmal da überlege ich, alles fallen zu lassen. Und ich habe das einfach so gar nicht so ernst genommen in dem Moment. Ich dachte so, ja, das ist halt so ein Spruch, wie man halt manchmal sagt, mir wird alles zu viel. Ja? 3 Monate später ist dieser junge Mann aus der Gemeinde ausgetreten, hat seine Familie verlassen und ist einfach abgehauen. Und ich frage mich, hätte ich da vielleicht mit ihm sprechen sollen? Hätte ich da vielleicht einhaken sollen? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich werde nicht gesehen. Das ist ein mieses Gefühl und das kann ein enormes Zerstörungspotenzial haben. Wenn das so in uns wuchert, dass wir dann irgendwann sagen, ich lasse hier alles in die Luft fliegen. Und dann passieren solche Sachen. In unserer Geschichte allerdings wird dieses miese Gefühl auf eine wunderbare Art und Weise geheilt. Nämlich durch eine Begegnung mit Gott. Hagar flieht mit diesem miesen, zerstörerischen Gefühl, aber sie begegnet Gott und das verändert die Lage völlig. Gott beginnt mit ihr ein Gespräch. In Vers 8, da heißt es, Gott sprach zu Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist die Einstiegsfrage, die doppelte Einstiegsfrage. Und am Ende dieses Gespräches, da hat sich Hagars Gefühl, Hagars Empfinden völlig gewandelt. Da sagt sie, oder da heißt es in Vers 13, da nannte Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr gesprochen hatte. Du bist El-Rui, ein Gott, der auf mich schaut. Denn sie sagte, gewiss habe ich dem nachgeschaut, der auf mich schaut. Also Hagar fühlt sich plötzlich gesehen. Hagar fühlt sich wahrgenommen. Ihre innere Situation hat sich völlig gewandelt. Sie läuft da durch die Wüste zuerst und fühlt sich nicht gesehen und hat dieses miese Gefühl. Und weil Gott ihr begegnet ist, merkt sie plötzlich, da ist jemand, der mich sieht. Und da ist diese Jahreslosung gesprochen worden, du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Wandel im Gefühl kommt daher, weil Gott zwei Fragen mit Hagar besprochen hat. Zunächst einmal, woher kommst du? Und dann, wohin gehst du? Woher kommst du? Fragt Gott Hagar. Und er zeigt damit, dass er ein wirkliches Interesse an ihr hat. Das ist ja eine Frage, woher kommst du? Ja, was macht dich aus? Warum bist du in dieser Situation, in der du gerade bist? Was sind deine Gefühle in dieser Situation? Warum verhältst du dich so? Was liegt dir auf der Seele? Gott fragt hier nach und schaut auf Hagar, wie vielleicht nie ein Mensch auf sie geschaut hat und sagt, ich bin an dir persönlich interessiert. Er sieht ihren Lebensweg. Woher kommst du? Und dann stellt er die zweite Frage und sagt, wohin gehst du? Mensch Hagar, du läufst da in die Wüste, aber in der Wüste ist niemand. Du bist eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und du läufst in die Wüste. Da ist kein Wasser, da sind keine Menschen, die dir helfen können. Du läufst in den Tod. Und Gott bespricht mit ihr, was ihr Handeln und ihr Tun für Folgen hat. Wieder Ausdruck von tiefem Interesse, von jemandem, der wirklich sich darum kümmert, dass da jemand nicht verloren geht und in der Wüste verdurstet. Auch mit uns will Gott solche Gespräche führen. Gott fragt dich, woher kommst du? Warum bist du in dieser Lage? Was sind Dinge, die dich bewegen? Wieso hast du diese Entscheidung getroffen? Woher kommst du? Was ist dein Lebensweg? Gott interessiert das. Gott möchte mit dir darüber ins Gespräch kommen. Und er fragt dich, wohin gehst du? Bist du auf einem guten Weg? Wenn du jetzt so weitermachst und du denkst mal voraus, 10, 20 Jahre, bist du dann irgendwo, wo es Wasser gibt? Wo Menschen dir helfen? Oder bist du immer weiter rein in die Wüste, wo du letztendlich verdursten musst? Wenn wir Gott so im Gebet erleben, dass er uns diese Fragen stellt und wenn wir einen Gebetsprozess haben und anstoßen, wo wir mit Gott so etwas besprechen, dann wird sich unser Bewusstsein wandeln. Dann werden wir merken, da ist jemand, der ist zutiefst an uns interessiert. Der möchte wissen, wie es uns geht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das ist die Erfahrung, die Hagar gemacht hat. Und sie drückt das aus, indem sie Gott einen Namen gibt. Ich lese nochmal Vers 13 vor. Da heißt es, da nannte Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr gesprochen hatte. Du bist El-Rui, Gott, der auf mich schaut. Denn sie sagte, gewiss habe ich dem nachgeschaut, der auf mich schaut. Damals im Alten Testament hat man Namen nicht einfach so gegeben, sondern Namen sollten immer das Wesen einer Person ausdrücken. Also wenn Hagar hier sagt, du bist El-Rui, ein Gott, der nach mir schaut, dann sagt sie, Gott, dein Wesenskern ist, dass du dich für mich interessierst. Ja, das ist dein Herz, dass du nach mir schaust. Und sie sagt dann diesen wunderschönen Satz: Ich habe dem nachgeschaut, der auf mich schaut. Weiß nicht, ist ja Silvester gewesen, habt vielleicht lang gefeiert und von deswegen seid ihr vielleicht auch nicht so aufnahmebereit wie sonst. Ich sag mal, wenn ihr euch nur eine Sache merken könnt an diesem Gottesdienst, dann merkt euch bitte diesen Satz: Ich habe dem nachgeschaut, der auf mich schaut. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Das wäre ein guter Vers zum Auswendiglernen. Und zwar deswegen, weil wir den auch als Frage an uns selbst dann formulieren können. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir das Gefühl haben, ich werde hier überhaupt nicht gesehen, dann die Frage: Siehst du den, der dich sieht? Nimmst du den wahr, der dich immer wahrnimmt? Seht ihr, wir dürfen an Menschen nicht zu hohe Erwartungen haben. Ja, wir haben natürlich den Wunsch, dass uns auch unsere Angehörigen, Freunde sehen. Und das ist ja auch ein berechtigter Wunsch, den man auch vielleicht mal einklagen kann. Aber es ist eben auch so, dass andere ja auch dieses Bedürfnis haben, dass andere auch sehr beschäftigt sind und manchmal einfach den Kopf so zuhaben, dass da dieses wirkliche Schauen, dass da einfach kein Platz für ist. Und dann kommt dieses Gefühl eben hoch: Ich habe niemanden, der mich sieht. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass wenn wir dieses Gefühl haben, so berechtigt das auch manchmal sein kann, es beruht letztendlich auf einem Irrtum. Wenn wir das denken, dann übersehen wir den, der uns sieht. Wir haben Gott nicht vor Augen. Wir erkennen nicht, dass Gott da ist und dass er zutiefst an uns interessiert ist. Und dass, wenn wir uns ihm zuwenden, dass er uns dann fragt: Woher kommst du? Wohin gehst du? Mit einem tiefen Interesse. Also lasst uns den nicht übersehen, der uns sieht. Nachdem Gott Hagar gesehen hat und ihr das auch gezeigt hat, danach zeigt er ihr ihren Platz im Leben. Gott zeigt Hagar ihren Platz. Das lesen wir in Vers 9. Da heißt es: Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, also der Engel des Herrn, das ist die Person, in der Gott ihr erscheint. Ja? Zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihrer Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Mehren, ja, mehren werde ich deine Nachkommen, sodass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann. Nachdem Gott Hagar wahrgenommen hat, sagt er zu ihr: Hagar, weglaufen ist keine Lösung. Es ist keine Lösung in diesem Fall, einfach in die Wüste zu rennen. Da ist nichts in der Wüste. Du rennst vor Problemen davon, die du angehen solltest. Kehr zurück. Ja? Der Ärger deiner Herrin Sarah wird sich legen. Das wird sich alles wieder einfügen. Ich habe da eine Aufgabe für dich. Du wirst die Mutter eines großen Volkes werden. Damals war das was Tolles. Ja? Ich weiß nicht, wie das in den Augen von unseren Schwestern hier klingt, ja, Mutter eines großen Volkes, denke vielleicht, oh, drei reichen mir völlig, danke, oder zwei. Aber damals war das, im Alten Testament war das das Highlight schlechthin, ja, die Mutter eines großen Volkes zu sein. Das war das, die größte Auszeichnung, die man haben kann. Also Gott sagt hier zu Hagar: Ich habe eine Bestimmung für dich, einen Platz für dich. Weglaufen ist keine Lösung. Sie soll zurückkehren und sie soll die Situation annehmen. Und ich denke, das ist auch für uns etwas, dass wir, wenn wir merken, dass wir von Gott gesehen werden und dass, wenn wir das merken, wie er uns lieb hat und auf uns achtet, dass wir dann noch einmal zurückkehren zu dieser Situation, die wir eigentlich verlassen wollten, und fragen: Ist da nicht in Wirklichkeit doch mein Platz? Das ist nicht immer so, ja. Es gibt Situationen, die sind nicht tragbar und da muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Aber häufig ist die Situation, in der du gerade steckst, auch die Situation, wo Gott dich haben will. Wo er dich bewusst reingeführt hat und wo du deinen Platz hast. Um diesen Platz zu finden und anzunehmen, ist es eben wichtig, das auch so zu sehen, dass Gott uns in unsere jetzige Situation möglicherweise geführt hat. Und dann fragen: Was will Gott, dass ich in dieser Situation tue? Hagar hat da ja eine Aufgabe. Sie soll ihren Sohn großziehen, damit er dann weitere Nachkommen hat und zu einem großen Volk später wird. Sie hat also da etwas, wo Gott sagt, das ist mein Wille, dass du das tust. So kehrt sie zurück und tut, was Gott von ihr möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihr auch eine Zufriedenheit auslöst, wo sie sagt, ja, die Situation ist nicht perfekt und das ist auch vieles, was nicht in Ordnung ist. Aber ich weiß, dass Gott mich hier haben will an diesem Platz. Ich weiß, dass ich etwas Bestimmtes tun soll. Und indem ich das tue, weiß ich, dass ich richtig bin und das gibt mir auch Zufriedenheit. Das ist durchaus auch oft bei uns so, ja, dass wenn wir in Situationen vielleicht erst einmal denken, nee, hier muss ich raus, dass man noch einmal überlegen sollte, ob das nicht doch der Ort ist, der Platz, wo Gott mich haben will. Gilt für alle Lebensbereiche, aber ich mache jetzt mal als Beispiel Gemeinde. Ja, wenn man in der Gemeinde ist und längere Jahre ist, sieht man natürlich auch das, was nicht so gut läuft und was einen stört. Und da kann schon mal der Gedanke kommen, ja, ich mache hier die Biege, ich hau einfach ab. Ich sag nicht, dass das nie richtig wäre und dass es keine Situation und keine Gemeinde gibt, die man nicht auch verlassen sollte. Aber nachdem ich gemerkt habe, dass Gott auf mich achtet und auch Gott mein Leben führt, sollten wir prüfen, ist das nicht auch bewusst eine Situation, in die Gott mich geführt hat? Gehöre ich nicht hierhin? Ist hier nicht mein Platz? Gerade auch deswegen, weil nicht alles perfekt und gut ist. Denn das ist ja auch vielleicht der Grund, warum Gott mich hier haben will in dieser Gemeinde, damit ich etwas Positives anschiebe. Ja, was will Gott, dass ich in dieser Situation, in dieser Gemeinde hier mache? Wenn ich gerade auch was Negatives sehe, ist es vielleicht auch mein Auftrag, etwas daran zu ändern. Und dann rutscht man ja so ein bisschen aus der Konsumentenhaltung heraus in eine Rolle, wo man aktiv wird. Wo man nicht nur sagt, ich lasse mich hier bedienen und berieseln und sage, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich tue etwas, was Gott möchte von mir. Und dann, wenn wir da so aus der Konsumentenhaltung in eine aktive Haltung reinkommen, werden wir merken, das gibt einem unglaublich etwas. Wenn man weiß, Jesus sagt mir, das ist deine Gemeinde, hier hast du eine Aufgabe und man sieht, wie man den Willen Gottes tun kann und merkt auch, wie daraus Segen entsteht. So war es bei Hagar. Sie wollte weglaufen, aber sie hat gemerkt, Gott sieht mich und sie ist wieder zurückgegangen und hat dort ihren Platz eingenommen. Wird dir manchmal alles zu viel? Denkst du manchmal, niemand sieht mich? Herzlichen Glückwunsch oder herzlich willkommen im menschlichen Club. Da bist du nicht alleine. Ich denke, das ist ein Gefühl, was jeder von uns mal hat. Aber wichtig ist, dass wir in solchen Situationen auf den schauen, der auf uns schaut. Dass wir den nicht übersehen, der uns sieht. Das ist die Erfahrung, die Hagar gemacht hat. Sie hat gemerkt, Gott schaut auf mich. Und dann hat sie gemerkt, wie dieser Gott sie zurückführt und ihren Platz im Leben zeigt. Zeigt die Stelle, wo sie wirken soll, wo sie da sein soll und Gottes Willen tun soll. Lasst uns den nicht übersehen, der uns sieht. El Rui, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.